Kenia also, Land der Läufer, sagen sie. Oder der Safaris oder für ganz andere Dinge. Und was macht Philipp P. dort? Im besten Podcast von Philipp Flieger und Ralf Scholl. So ihr Lieben, ihr habt es ja wahrscheinlich schon gesehen, wenn ihr Philipp auf Instagram folgt. Wenn nicht, er hat sehr, sehr schöne Bilder von der Safari geschickt. Nein, nicht Safari. Was machst du da eigentlich, außer laufen und fröhlich sein und frische Dinge vom Feld und aus dem See essen?
Ja, Ralf, schön, dass wir es noch schaffen, diese Woche aufzunehmen. Ich zumindest kann dich sehen, du kannst mich nicht sehen, weil meine Internetverbindung hier aktuell so schlecht ist, dass eine Videoübertragung, glaube ich, die Aufnahme crashen würde. Es war zeitlich eine gewisse Challenge, dass wir das diese Woche hinbekommen. Ich war wirklich besorgt, dass wir unsere Streak jetzt über 2,5 Jahre, dass die diese Woche reißen wird, weil ich mich an sehr vielen unterschiedlichen Orten diese Woche befunden habe, wo, sagen wir mal, Internetzugang nicht ganz so gewährleistet war. Ich bin in Kenia, genau das haben ja auch schon einige auf Instagram gesehen. Der Grund, weshalb ich aktuell aber in Kenia bin, ist ausnahmsweise wirklich ein sehr, sehr anderer, als das sonst üblicherweise der Fall ist, wenn ich hier 4 Wochen oder mehr zum Trainieren verbringe. Ich bin in anderer Mission unterwegs und ich bin auch nur sehr, 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 sehr kurz hier. Das hat verschiedene Gründe, warum ich auch nächste Woche wieder in Deutschland zurück sein muss. Aber ich will noch nicht zu viel spoilern, um was es geht. Es geht auf jeden Fall um ein Projekt, an dem tatsächlich Felix und ich schon seit fast im Dreivierteljahr, glaube ich, dran sind. Also die Idee gibt es schon wesentlich länger, aber seit einem Dreivierteljahr, sagen wir mal, haben wir uns damit intensiver auseinandergesetzt, wie wir dem Ganzen irgendwie Leben einhauchen können. Und das hat uns dazu geführt, dass wir für einen vergleichsweise kurzen Trip jetzt nach Kenia gereist sind. Hat sehr viel zu tun mit Besichtigung von verschiedenen Farmen und Plantagen in einer Gegend, wo wir sonst nicht in Kenia sind. Wir sind eher Richtung Viktoriasee geflogen, von dort dann länger mit dem Auto unterwegs gewesen, so in den Nandi Hills und in der Gegend um Tinderet. Und haben da tatsächlich sehr, sehr viele Felder und Plantagen besichtigt. Dort wird alles Mögliche angebaut, von Mais, Zuckerrohr, Tee, Kaffee und so weiter. Wir interessieren uns primär für ein bestimmtes Produkt, wo wir dran sind, was daraus zu entwickeln. Und wir sind aber auch nochmal, zumindest für einen kurzen Abstecher, jetzt nach Iten gefahren, wo ich ja sonst üblicherweise mich aufhalte und trainiere. Also Iten, the Home of Champions, das selbsternannte Home of Champions, muss man sagen, an den großen Schildern am Ortseingang, wo natürlich so ein bisschen, wo so das Laufmecker Kenias ist, wo die ganzen oder bis auf die meisten großen Trainingsgruppen sich aufhalten und trainieren und im Winter natürlich auch sehr viele Europäer und auch deutsche Athleten. Ich habe mich sehr gefreut, Amanal Petros heute zumindest kurz wiederzusehen, der sehr lange schon hier ist. Und genau, mit dem Projekt, was wir da bei sind zu entwickeln, wird sicherlich noch ein paar Wochen dauern, vielleicht auch noch 1-2 Monate. Mal gucken, wie lange auch bürokratische Dinge in Deutschland Zeit noch brauchen. Wollen wir auch ein soziales Projekt, das uns sehr am Herzen liegt, hier unterstützen, weil wir die Personen dahinter kennen, die Frauen dahinter kennen. Und ich überlege gerade, was kann ich noch viel mehr sagen, bevor Felix mir dazwischen grätscht, der zwar nicht aktuell neben mir sitzt, aber der schon meinte, ja, wir können das noch nicht, vieles ist noch nicht spruchreif. Aber genau, ein paar Sachen hat man ja gesehen und wir wollten ja auch einen Teil zeigen, dass es auch so natürlich irgendwo auch authentisch ist. Später zum Beispiel, es wird sich viele später, glaube ich, aufklären, wenn es dann soweit ist. Aber es ist ein Projekt, was vielen Parteien, denke ich mal, zugutekommen wird. Wie gesagt, ich bin schon seit 2019 ja jährlich in Kenia für längere Zeit üblicherweise. Außer 2021, da war natürlich jetzt durch Corona und so das etwas schwieriger überhaupt mit generell internationalen oder interkontinentalen Reisen. Aber mir liegt Land und Leute liegt mir sehr am Herzen und man hat hier natürlich jetzt auch echt schon Freundschaften geschlossen mit Menschen von hier, beziehungsweise auch neue Freundschaften tatsächlich jetzt auf diesem Trip. Und wir sind ja so ein bisschen, ich würde schon sagen, wir sind eher Machertypen, auch wenn es manchmal länger dauert, als uns lieb ist. Manchmal denken wir, Dinge sind einfacher, als es vielleicht dann in der Realität ist. Und man ist ein bisschen frustriert, weil manche Prozesse und Rückmeldungen und sowas alles sehr, sehr lange dauert. Und das kann ich vielleicht auch noch sagen, der Trip war wirklich extrem spontan, weil es einfach gedauert hat, bestimmte Kontakte hier vor Ort zu knüpfen in Gegenden, die jetzt wirklich man kann sie als ländlich bezeichnen. Und wenn ihr, also habt ihr das ungefähr wahrscheinlich in vielleicht ein Bild vor Augen, ländlich Kenia ist schon nochmal was anderes wie in irgendeiner Stadt wie Eldoret oder so. Und erst als wir dann kurzfristig letzte Woche gehört haben, dass wir eben eine bestimmte Farm besuchen können, haben wir gesagt, komm, wir machen Nägel mit Köpfen, das müssen wir jetzt irgendwie noch in diese Woche reinpressen. Wird auch mit wenig Schlaf verbunden sein und viel Reiserei, Auto und Flugzeug, aber wir wollen, uns ist einfach der persönliche Kontakt wichtig zu allen Beteiligten, die dann am Ende da auch irgendwo Teil des Projekts sein werden. Und wollen das nicht jetzt so wischiwaschi-mäßig machen, sondern wir wollen die Leute persönlich kennenlernen. Und genau, das haben wir jetzt eigentlich gemacht. Tatsächlich, wenn wir gerade aufnehmen, das wird für dich auch echt noch, das tut mir echt leid, aber es wird für dich auch noch eine Challenge, das glaube ich heute alles noch fertig zu machen, damit das morgen online geht. Aber es ist Donnerstag, Leute.
Ja, ich muss zufällig auch noch arbeiten heute.
Ja, ich wollte gerade sagen, Ralf wird's auch nicht langweilig, deswegen tut mir das auch echt leid, aber es ist jetzt praktisch Donnerstag Nachmittag. Kenianischer Zeit, also bei Ralf ist es so später, ja, kurz nach Mittag, und in einer guten Stunde sitze ich auch schon in einem Fahrzeug wieder Richtung Eldoret zum Flughafen. Das heißt, wir haben jetzt wirklich dieses Mal extremst wenig Zeit. Trotzdem cool, dass wir es echt schaffen, irgendwie immer noch hinzubekommen, selbst an Orten, die jetzt bisschen abseits sind von den üblichen sonstigen Aufnahmesituationen. Ah, übrigens, andere Bekannte, das kann ich vielleicht noch erzählen, jetzt mal abseits vom Projekt.
Jetzt warte mal.
Renato Canova, Sondre Moen, habe ich auch noch mal wieder getroffen. Aber das können wir später noch erzählen.
Schau an. Ja, genau. Ne? Also erstmal, ihr seht, wir versuchen alles, um unseren Stream nicht abreißen zu lassen. Ja, und da sind wir dann auch schon mal ein bisschen kreativ unterwegs. Das muss halt auch sein. So war das auch heute, klar. Jetzt mehr auf Philipps Seite logischerweise, weil er eben ja in seinem Land unterwegs ist, ja, was den Läufer Philipp angeht. Aber wir können ja offen sprechen, es geht um Piep und da habt ihr ja vor, dass ihr Piep und Piep macht und dann wissen die Leute ja, worum es geht.
Ja.
Ungefähr.
Ja, wirklich.
Ja, aber du musst ja, alle Leute, die noch nicht in Kenia waren, und ich muss ja immer wieder zu meiner Schande gestehen, dass ich das auch noch nie geschafft habe, auch nochmal verdeutlichen, das ist ja kein kleines Land. Das ist jetzt nicht, erstens ist es deutlich größer als die Bundesrepublik. Da fährt man ja nicht mal eben von A nach B. Das geht auch in Deutschland schon nicht so ohne weiteres. Schon gar nicht, wenn man die A3 benutzt oder die Deutsche Bundesbahn oder sonstiges. Also jedenfalls, die Dimensionen sind ja einfach mal ganz anders. Und nehmen uns mal mit, ist das wirklich nur diese kleine Bubble, wo die Läufer dann unterwegs sind? Oder gibt es zum Beispiel an so einem touristischen Spot, zum Beispiel wie Viktoriasee, auch Läufer oder rennen da auch Leute rum? Meine Schwester, die ist halt in ihrem Job verantwortlich für die Auslandsstudios des WDR, unter anderem auch das Studio in Kenia. Die war da halt auch unterwegs, aber weit entfernt von diesen Läuferzentren.
Also für mich war es ja auch der erste Aufenthalt in Kisumu, was direkt am Viktoriasee liegt. Und wir waren einen ganzen Tag in der Gegend, auch viel in der Stadt unterwegs, dann auch eher in die ländliche angrenzende Region. Und ich habe nirgendwo irgendjemanden laufen sehen. Also die Schlussfolgerung meinerseits ist schon, dass es sich primär auf, ich sag jetzt mal, das Hochland, man muss auch sagen, Kisumu liegt deutlich, deutlich niedriger. Also es ist immer noch deutlich höher als Deutschland, aber ich glaube, Kisumu, wenn mich nicht alles täuscht, liegt so um 1100, 1200 Meter Meereshöhe. Während hingegen jetzt Iten, wo ich jetzt gerade bin, auf knapp 2400 Meter Höhe liegt. Und ich würde mal sagen, alles rund um die Region Eldoret, das ist so 2100, 2200 Meter hoch, dort würde ich sagen, ist so das Epizentrum oder der absolute Schwerpunkt, wo sich verschiedene Trainingsgruppen angesiedelt haben. Allen voran sicherlich Iten und das Umland, da wirklich die allermeisten. Aber natürlich gibt es auch in Eldoret selbst Trainingsgruppen. Es gibt in Kaptagat natürlich sehr bekannt sicherlich die Trainingsgruppe von Eliud Kipchoge, vom NN Running Team, die ganze Base. Und das ist aber alles, ich würde mal sagen, boah, das ist immer schwer zu schätzen, aber ich würde mal tippen, so im Umkreis von Eldoret reden wir wahrscheinlich von 50 Kilometern oder sowas.
Das ist ja wenig, ne? Ja.
Genau, das ist wirklich relativ lokal begrenzt. Und weil du vorher gesagt hast, mit den Distanzen im Land, das Land ist wirklich, es ist riesig. Man fährt tatsächlich nicht mal so kurz auf einer Autobahn. Also üblicherweise ist es so, wenn wir nach Nairobi kommen, fliegen wir nach Eldoret und dann ist es nochmal so eine gute Stunde mit dem Auto, knapp anderthalb Stunden vielleicht. Die Fahrt von Nairobi nach Iten, früher ist das wohl so gewesen, ich kenne das von Geschichten von Leuten wie ja Falk Czepinski und so, die halt schon noch viel früher hier waren schon, da war das scheinbar auch noch eine probate Methode, tatsächlich mit einem Matatu, also mit so einem Kleinbus, von Nairobi nach Iten zu fahren, was halt fast nochmal eine Tagesreise war, also irgendwie, da reden wir auch nochmal wahrscheinlich von 8, 9, 10 Stunden. Der Flug ist so eine knappe Stunde, der ist vielleicht so 50 Minuten normalerweise. Aber es liegt einfach daran, dass die Straßenbeschaffenheiten das auch nicht hergeben. Also zum Beispiel gestern, wir kamen auch leider sehr, sehr viel später aus der Gegend, wo wir waren. Also sprich, wo Kisumu County, Nandi Hills County aus der Gegend. Das ist, glaube ich, ich habe es bei Google Earth eingegeben. Ich glaube, das waren 100 Kilometer oder sowas eigentlich bis Eldoret. Aber wir haben schon irgendwie 2 Stunden gebraucht. Das reicht, glaube ich, gar nicht ganz, weil natürlich gibt's, sobald man sich von den Hauptstraßen wegbewegt, ist auch üblicherweise dann sind es Dirt Roads, wo du halt natürlich auch dementsprechend vorsichtig fahren musst. Da liegt grobes Geröll rum, da gibt's Schlaglöcher, teilweise auch riesige Schlaglöcher, die da dann natürlich auch nicht einfach so schnell mal behoben werden, je nachdem, wie die Regenzeit dann eben die Straßen auch beschädigt hat. Und auch die Asphaltstraßen dürft ihr euch nicht so vorstellen wie bei uns. Das ist wirklich alles sehr alter, aufgerauter Beton. Auch da gibt es oft Schlaglöcher. Da kannst du jetzt auch nicht, ich weiß gar nicht, was hier das Speedlimit ist. Wahrscheinlich 100, glaube ich. Aber 100 fahren kannst du jetzt auch wirklich nicht überall. Ist auch nicht angebracht. Dann ist es so, wenn du von da, wo wir waren, nach Eldoret fährst, das heißt, du musst ja sehr viel Höhenmeter machen. Das ist dann schon so bergige Straßen, serpentinmäßig. Wenn du dann so einen fetten Truck vor dir hast, voll beladen mit Zuckerrohr, ja, der da mit so 15 km/h da hochzuckelt, dann musst du auch erstmal warten, bis du da vorbeikommst, weil logischerweise sehr uneinsichtige Straßen plus Autos, alle überwiegend untermotorisiert dementsprechend, kann halt auch sein, du fährst dann da mal mehrere Kilometer irgendwie mit 20 km/h durch die Gegend und dann zieht sich das einfach alles. Und wir waren ja gestern auch erst in die Iten nach Einbruch der Dunkelheit. Das hat sich also wirklich gezogen. Ich glaube, unser Fahrer, der dann nochmal von, da mein Fahrrad nochmal gewechselt, Eldoret bis Iten, eigentlich eine Dreiviertelstunde, wenn du jetzt nicht zum Flughafen musst. Und ich glaube, wir sind damit vielleicht im Schnitt 50 km/h gefahren. Das hat auch nochmal sehr, sehr lange gedauert. Ich meine, safety first, wir sind hier sicher angekommen. Das ist auch gut, weil ich kann euch auch sagen, abseits von urbanisierter Gegend ist hier auch zappenduster, wenn es hier mal dunkel ist. Da gibt's nichts wie Straßenlaternen oder Lampen. Also Kenia, wenn in Kenia dunkel ist, dann ist richtig dunkel. Da siehst du die Hand nicht mehr vor Augen. Und ja, dementsprechend war das echt spät gestern. Und zu der Ausgangsfrage zurück mit den Laufgruppen. Mir ist nicht bekannt, dass außerhalb, sagen wir mal, des Epizentrums Eldoret, Iten etc., Kaptagat, relevante Läufer, sag ich mal, sich niedergelassen haben. Ich habe vorhin gehört, witzigerweise, als ich mit Mary Catani noch und den anderen mich getroffen habe, dass Patrick Macau wohl inzwischen in der Nähe von Nairobi wohnt. Aber ich würde mal annehmen, der ist ja schon lange nicht mehr aktiv, dass der wohl nach seiner Karriere vermutlich in diese Gegend von Nairobi gezogen ist.
Gut, Nairobi ist ja eine Großstadt, logischerweise. Da gibt es ja dann die Option, auf einem Platz zu trainieren, ja, weil da gibt es ja auch Stadien etc. Also das kann man ja machen, nur da rennst du ja nicht durch die Großstadt durch, um jetzt 150 bis 250 Kilometer Marathontraining oder
das wäre dahin zu absolvieren. Das glaube ich, dort.
Würde man ja nicht machen, ist ja klar. Ne?
Ja. Genau.
Und das stelle ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vor wie eine Großstadt, wo viele Menschen joggen gehen.
Nein, also auch Luftverschmutzung ist natürlich da ein extrem krasses Problem, muss man sagen. Also und Verkehr.
Ja,
also
dazu habe ich übrigens auch noch eine sehr geile Studie. Ich habe eigentlich 2 Studien noch für heute vorbereitet, ne, weil ich musste mich darauf einstellen, ihr Lieben, dass Philipp nur Soundfiles schickt per WhatsApp oder so, ja, oder mal Hallo sagt. Ja.
Ja.
Also habe ich mich natürlich ein bisschen vorbereitet und ich habe 2 ganz coole Studien. Das eine geht tatsächlich um Training in Luftverschmutzung. Ja, da können wir ja gleich nochmal zukommen, weil das spannend ist.
Oh ja.
Und das andere geht um Zucker im Kaffee. Ja, das ist auch eine ganz spannende Angelegenheit. Mhm. Ja, da kann ich euch, das ist wirklich spannend. Aber weil du sagtest, ja, schlafen und so weiter schwierig, du hast schon, bevor wir hier auf Record gedrückt haben, ganz kurz angeteased, also mich geteased, ja, dass du back to the basics gegangen bist, ja, was deine Schlaforte angeht. Aber da sind wir natürlich auch bei unserem Partner der heutigen Folge, bei Whoop, ja, unser Wearable-Partner, der sich ja vor allen Dingen im Tracken eurer Schlafdaten umtut und daraus dann Haltungs- und Handlungsempfehlungen abgibt, bis zu ganzem Coaching, wie man das dann entsprechend besser gestalten und sortieren kann. Ich bin ja auch in den permanenten Messungen jetzt seit ein paar Wochen drin. Es ist halt für so unstete Lebensläufe, wie Philipp oder ich das haben, nicht so einfach. Ja, das ist nur, um das mal so an dieser Woche zu skizzieren. Also Wochenende habe ich gearbeitet. Das ist dann halt gerne mal 10-12 Stunden. Und man kommt halt abends um 10 nach Hause. So, dann ist man halt irgendwie, klar, den ganzen Tag unterwegs, ist man auch irgendwie kaputt. Aber man ist natürlich auch noch in so einem Lärm- und Ereignislevel drin. Da kann also ich jedenfalls nicht sofort schlafen. Das sieht man natürlich in den Auswertungen alles sehr, sehr gut. Ja. So, wo machst du jetzt da so ein Training hin? Ja, also schläfst du dann erst aus? Das kommt meiner persönlichen Neigung sehr nah. Ja, oder sagst du, okay, ich schlafe dann vielleicht nur bis zu dem normalen Aufwachpunkt, also morgens irgendwann, stehe dann mit weniger Schlaf auf und schlafe dann am Nachmittag nochmal. Also da muss man sicher Wege finden. So, dann hatte ich halt zwei relativ normale Tage und dann halt Dienstag habe ich bis abends um 1 gearbeitet und war dann halt so um 2 zu Hause. Ja, dann kann ich, also 2 Uhr nachts reden wir jetzt, ja. Da kann ich natürlich dann auch nicht direkt schlafen. Das ist halt alles wirklich schwierig, ja. Und Philipp hat das ja, glaube ich, beim letzten Mal schon gesagt. Wenn man dann noch meint, okay, so ein Feierabendbierchen, ja, oder nochmal so ein Glas Rotwein zum Einschlafen, das verbessert die Schlafqualität nicht. Das ist leider so, ja. Und da dann noch ein Training drumherum zu machen, ist nicht so einfach. Ja, was sagen denn deine Schlafdaten jetzt so bei dem Trip?
Ja, mit, natürlich auch.
Kannst du im Flieger schlafen?
Oh, da bin ich ganz schlecht, ganz schlecht. Also ich konnte auf dem zweiten Flug, wir hatten jetzt leider nicht den von uns präferierten Flug buchen können, der üblicherweise von Frankfurt direkt nach Nairobi geht. Das war einfach absurd teuer. Deswegen haben wir einen Flug München, Doha, Nairobi. Das heißt, du hast meistens leider dann auch mitten in der Nacht diesen Layover, wo du 2 Stunden dann in Doha rumhängst. Und das ist meistens so um 1 Uhr nachts, beziehungsweise heute wird es dann so sein, dass es, glaube ich, irgendwie 5 Uhr morgens ist. Da tue ich mich im Flieger schwer. Also ich meine, das auch nochmal vielleicht klarzustellen, ich meine, wenn man in der Business Class sitzt oder liegt vielmehr, dann kann man da sicherlich gut schlafen, aber da ich bis auf einmal in meinem Leben, und da habe ich es nicht selber bezahlt, Business Class, sonst also Economy fliege, ich bin halt relativ groß, also ich meine, ich bin jetzt kein Riese, aber mit 1,88 Meter da tue ich mir schon ein bisschen schwer, mich da immer reinzufalten und eine halbwegs bequeme Schlafposition zu finden, wo du dann nicht mit komplett zerstörtem Rücken oder Nacken aufwachst. Das ist nicht so gut gewesen. Also ich glaube, ich habe nur den zweiten Flug ein bisschen schlafen können auf der Hinreise. Und genau, die letzten Tage war es halt auch so. Wir hatten meistens den Tag über halt echt viel, waren viel am Hasseln, viel unterwegs, viel in der Sonne auch draußen. Das ist eigentlich was dich schon müde macht. Aber wie du selber sagst, wenn du dann irgendwie abends wirklich mal zur Ruhe kommst und im Bett liegst, dann ist man trotzdem erstmal noch so ein bisschen rastlos. Und das merkt man natürlich auch in den Auswertungen, dass man da, was die Body Battery anbelangt sozusagen, ich weit momentan zurückliege zu dem, was für mich sonst machbar ist. Also ich war jetzt die letzte Zeit sonst oft so im Bereich 70%, 75%, ist natürlich auch noch Luft nach oben, keine Frage. Aber jetzt die letzten Tage war es halt meistens im gelben Bereich bei mir, also irgendwo zwischen 40% und 55%. Das heißt, man merkt schon am nächsten Tag, dass natürlich energetisch man nicht ganz so auf der Höhe des Geschehens ist. Das ist schon klar. Und wie du gesagt hast, es ist natürlich vielleicht jobbedingt auch manchmal schwierig, dann den Input, den du bekommst, auch umsetzen zu können. Ich meine, wenn es natürlich wirklich so ist, dass man seinen Schlaf einfach so steuern kann, dass man sagt, man geht halt konsequent zwischen 10 und 11 ins Bett und also man regelmäßige Einschlafzeiten helfen natürlich und vielleicht eine Stunde länger schafft zu schlafen. Das sind natürlich alles Sachen, die extrem helfen, die man natürlich mit Whoop auch entsprechend überprüfen kann. Aber genau, man muss natürlich auch in der Lage sein, dieses umzusetzen. Und wenn man das natürlich konsequent macht, dann kann man schon ablesen, welche Tage eher präferiert wären, um beispielsweise eine harte Einheit zu machen, ähnlich wie das ja bei Enduko sonst auch der Fall ist, wo die KI hilft, die perfekten Tage zu definieren, wo man eben leistungsbereit ist und auch diese Trainingsreize optimal umsetzen kann. Ja, da ist das natürlich optimal. Und wir haben es oft genug schon gesagt, ihr wisst ja, Schlaf, ich weiß nicht, es ist oft einfach nicht ausreichend genug thematisiert. Das ist ja wirklich was, das kostet eigentlich auch kein Geld. Aber Schlaf ist nun mal der Goldstandard aller, wie soll ich sagen, was Regeneration anbelangt. Man kann viel reden noch über Kleinigkeiten, die man zusätzlich noch machen kann. Also nach harten Einheiten oder langen Einheiten vielleicht auch mal Proteinriegel, Proteinshake zu sich zu nehmen, um Muskelerholung zu fördern. Und natürlich genügend trinken, gesunde Ernährung, all das ist sowieso klar, aber einer der größten Hebel, um mehr aus dem Training oder auch an sich für Lebensqualität rauszuholen, ist einfach der Schlaf, das ist ganz klar. Und ich möchte noch eine Anmerkung machen, weil wir eine E-Mail haben wir bekommen bezüglich der Bedenken, was Datenschutz anbelangt bei Whoop. Ich dachte eigentlich, dass wir das mit Olli zumindest gestreift in der Folge, als er bei uns zu Gast war vor 2 Wochen. Aber ich kann da auch nochmal detaillierter sagen. Whoop positioniert sich ganz klar und deutlich auch nach außen hin, dass sie Datensicherheit und auch Datenschutz extrem ernst nehmen und sich verpflichten, keine Mitgliedsdaten zu verkaufen, weil sie wissen, das ist ja auch das Herzstück, also die Daten der User, was ja ihr Produkt besser macht, wie sie es weiterentwickeln können. Insofern ist es für sie natürlich, es wäre fatal, ne, wenn rauskommen würde, dass sie irgendwelche Mitgliederdaten verkaufen würden, dann können die morgen den Laden zusperren, weil kein Mensch würde das mehr nutzen. Und dementsprechend, das vielleicht nochmal angemerkt, ist eines ihrer Privacy Principles, dass das eben ganz, ganz weit oben steht. Und wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, wie gesagt, wir haben einen Monat for free, den wir über unseren Link euch anbieten können, sodass ihr das mal anschauen könnt. Whoop ist natürlich ein Abo-Modell, das haben wir, glaube ich, auch schon 1-2 Mal jetzt erwähnt. Dann könnt ihr den Link anklicken in unseren Shownotes. Oder ich kann ihn euch nochmal einsagen, das ist join.whoop.com/bestzeit, join.whoop.com/bestzeit.
Ja, join the tribe, ne? Soll ich euch das mal mit der Luftverschmutzung und dem Training soll ich dir das schon mal, weil das ist richtig spannend.
Ja, sehr gerne. Also, das passt perfekt zum Thema mit Nairobi, also.
Ja, genau. Aber das passt übrigens auch zu der ländlichen Gegend, wo du gerade bist, ja? Weil.
Okay.
Also die Ergebnisse, die tun schon ein bisschen weh, muss man sagen. Ja, also die Studie, die ich jetzt hier zitiere, ist aus der amerikanischen Version von Runner's World. Da geht es halt um unterschiedliche Studienkonstellationen und vor allen Dingen um neurologische Anpassungen. Also um positive Effekte von Training, Ausdauertraining in diesem Fall, auf das Gehirn und die neurologische Leistungsfähigkeit. Dazu haben die unterschiedliche Aufbauten gemacht, zum Beispiel Fahrradtests gemacht und sowohl Labortests als auch Open, also in tatsächlich mittel- oder stark belasteten städtischen Umgebungen, aber auch Lauftests. Ja. Und da war jetzt erst schon mal für mich sehr spannend, ja, wenn man 3 Stunden Lauftraining, ja, pro Woche macht, was meint ihr, wie viel Sauerstoff, ja, oder Luft man dann im Vergleich zu einer normalen Tagesration einatmet? Das war jetzt für mich schon mal erst spannend. Was glaubst du, Philipp? Ja, also 3 Stunden. Was ist 3 Stunden moderates Training? 70% der VO2 Max ist da gemessen worden. Ja, also wie viel Luft nimmst du in der Zeit in den 3 Stunden zu dir im Vergleich zu normalen Atemvolumen am Tag?
In Prozent?
Nee, in Stunden. Ne? Also was ist das Äquivalent von 3 Stunden Training? Ich sag's dir, 2 Tage normales Atmen.
Was?
Ja, Wahnsinn, ne?
Also
bei 70%, ja, bei 70% Belastung. Wir reden jetzt da dran.
Das ist ja noch moderat eigentlich, genau.
Das ist moderates Training, genau so. Ja. Reden wir davon, dass wir das Volumen an Luft von 2 Tagen einatmen. So, jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr lauft 2 Tage lang durch eine mehr oder weniger belastete Umweltluft.
Mexico City.
Das hat natürlich schon. Ja, das ist gar nicht, das ist ja highly polluted, sondern es geht jetzt hier wirklich um moderat. Ja, also das ist eigentlich alles, was man in der Nähe von Straßen oder in städtischen Umgebungen hat. Mhm. Danach sinken eure Fähigkeiten, Probleme zu lösen oder exakte neurophysiologische Dinge auszuüben, massiv ab. Das tut schon weh, wenn man das hört, ne?
Ja, ist heftig. Also ja, vor allem, also ich glaube, dass der wenigen Menschen ja so bekannt, glaube ich, oder bisher bekannt, selbst mir, wie gesagt, hätte ich gar nicht schätzen können. Also da hätte ich mich extrem schwer getan. Wer war der Auftraggeber dieser Studie?
Ja, kommen wir gleich zu. Und wir reden jetzt nur von 3 Stunden Training. Ja. Mhm. Und wir reden schon von klaren Einschränkungen, was zum Beispiel die Gehirnleistung angeht. Das heißt, es finden Schädigungen des Gehirns dadurch statt. Das ist natürlich immer so bei Umweltverschmutzung. Ja, deshalb ist Umweltverschmutzung natürlich auch so ein massives Problem, weil das halt wirklich so krass auf unseren Körper wirkt. Ja. Und was man hier natürlich jetzt nicht verwechseln darf, ist den kardiovaskulären Effekt des Trainings. Deshalb haben die Forscher, die das hier untersucht haben, auch nicht gesagt, ja, auf keinen Fall trainieren in städtischem Umfeld, weil es geht hier nur um diese neurologischen Anpassungen. Ja, es gibt natürlich noch eine Menge anderer Anpassungen. Und da ist die Empfehlung eher besser trainieren als nicht trainieren.
Ne? Okay.
Also von daher ist das halt immer so eine Geschichte. Ja, die hatten übrigens als Aufhänger den Peking-Marathon. Ja, Peking ist ja eine extrem hochbelastete Stadt, was Umweltluft angeht. Und ihr erinnert euch noch an den Typ, der mit einer Zigarette Marathon gelaufen ist? Der war das nicht auch Peking-Marathon? Ich glaube schon, ne?
Doch, ja, ich erinnere mich. Das hatten wir auch hier bei uns schon in der Sendung.
Ja, ne? Also das ist wirklich Wahnsinn. Der Artikel ist in der, lass mich schauen. Der ist in der Sports Medicine im letzten November veröffentlicht worden. Ja, und das ist wirklich schon crazy. Das ist eine Studie, die zwischen 2009 und 2013 gemacht worden ist. Und da versucht, ein bisschen Luft dran zu kriegen. Aber ja, Luft im besten Sinne. Deshalb versucht Green Environment, ja, also grüne Umgebung wird empfohlen. Also kenianisches Hochland zum Beispiel, ja. Also das wäre zum Beispiel mal wahnsinnig spannend. Ja, das wäre zum Beispiel mal wahnsinnig spannend zu untersuchen, ob das Training in der Umgebung, in der man sich da ja in Kenia befindet, also ist ja einfach aufgrund des geringen Verkehrs und gleichzeitig der Höhenluft, ja, was da der ausschlaggebende Faktor ist. Oder nicht noch ein zusätzlicher Faktor durch die viel klarere und im Zweifel dann eben bessere Luft entsteht. Ne? Also das ist schon wirklich ganz spannende Geschichte. Ja, und nachher sage ich euch noch, was das mit dem Zucker mit euch macht.
Das mit dem Zucker ist wirklich interessant, weil wenn ich Kaffee trinke, trinke ich zum Beispiel, also ich trinke maximal so, was weiß ich, ein Espresso Macchiato, also da noch ein bisschen was drauf, aber eigentlich trinke ich meinen Kaffee meistens schwarz, egal ob, keine Ahnung, Kaffee Crema, Espresso. Interessant ist ja, dass zum Beispiel in Kenia, traditionell, klar, wissen ja die meisten wahrscheinlich, Kenia war früher natürlich mal britische Kolonie, dementsprechend ist Teeanbau und aber auch der Teekonsum, zumindest in der Bevölkerung, sehr, sehr hoch. Ich glaube, wird auch Kaffee hier angebaut natürlich, aber Kaffee konsumiert wird jetzt in der Breite der Bevölkerung hier eher weniger. Und den Tee, den sie hier trinken, also Kenyan Tea, ist, glaube ich, ich weiß gar nicht, schwarzer Tee oder Chai-Tee gemischt mit Milch und üblicherweise auch Zucker. Und glaubt es oder nicht, ich war ja wirklich jetzt schon sehr regelmäßig hier die letzten Jahre. Ich habe diesen Tee irgendwie noch nie getrunken, weil wenn ich jetzt hier im Carrier-View gerade bin, nicht? Wo ich ja so...
Ach was, du hast noch nie getrunken?
Nee, ja, bis dieses Mal habe ich es jetzt getrunken, weil wir waren ja wirklich bei den Farmern untergebracht. Also und die haben uns natürlich dann auch ganz toll bewirtet und aufgenommen. Und aber da gab es natürlich zum Frühstück eben kein Kaffee, sondern haben sie halt gefragt, ob wir den Canyon Tea wollen. Und haben auch ein paar andere Einrichtungen noch besucht, wo es auch darum geht, die, es sind im weitesten Sinne auch Farmen, aber die auch so Resozialisierungsprogramme für straffällig gewordene Jugendliche über jetzt schon die letzten 10 Jahre, glaube ich, forcieren, also dass die versuchen, denen eben Arbeit und eine Struktur im Leben zu geben und helfen, wieder irgendwie in der Gesellschaft Fuß zu fassen. Und dann, die sind alle sehr gastfreundlich, auch wenn du dann da bist, dann wird dann gesagt, keine Ahnung, was war das da, 11 Uhr morgens, ja, wir machen gerade nicht Mittagspause, aber so, ja, wie sagt man so, am Vormittag eine Pause, Tea Time, ja, wir werden eingeladen, dann kriegst du auch in so eine Plastiktasse dann auch aus so einem riesen Bottich Tee eingeschenkt, der so, ja, geht so ein bisschen Richtung farblich Cappuccino ohne Schaum, ja, also so ein leichtes Hellbraun, und es schmeckt echt richtig gut. Also es schmeckt richtig gut. Also ich glaube, da ist wirklich eine Menge Zucker drin. Das ist mein Bogen hier zum Zucker. Ich will nicht wissen, wie viel Zucker da drin ist, weil es schmeckt nach Tee, es schmeckt auch ganz leicht nach Milch, aber irgendwie sehr angenehm, irgendwie ein bisschen cremig. Und die Milch hier ist tatsächlich von der Kuh ums Eck. Also das haben wir auch gelernt schon, gerade bei den Farmern. Da haben wir dann gefragt, ja krass, Milch und so. Ich gesagt, ja, das ist von meinen eigenen Kühen, müsst ihr probieren, wie das schmeckt im Vergleich zu dem, was ihr in Deutschland sonst trinkt. Und die schmeckt so ein bisschen cremiger, sahniger, würde ich sagen. Und aber ich glaube, in diesem Tee ist auch wirklich eine Menge Zucker drin, weil es ist sehr süffig, süß. Das ist aber, glaube ich, so der Standardweg, das zu machen. Also wir haben uns nicht, ich war da natürlich interessiert, ich habe mal gefragt, was für so ein Bottich, wie viel Zucker kommt da rein? Das wissen die, glaube ich, nicht so genau. Das ist alles so Pi mal Daumen. Aber ich glaube, ihr präferiertes Mischungsverhältnis ist, glaube ich, irgendwie, was war das, 30% Milch, 70% Tee. Und dann halt noch den Zucker dazu.
Ich dachte, 70% Zucker.
Boah, das wäre krass. Also manchmal hast du auch schon, ich habe auch schon kenianische Athleten gesehen, die halt nach einer harten Einheit morgens hier in einem von den Cafés sitzen und dann quasi erst ihr Frühstück einnehmen. Und dann schenken die sich auch oft so eine Tee ein. Und da scheint mir entweder der Tee noch nicht gesüßt gewesen zu sein oder noch nicht genug gesüßt, wobei das stelle ich mir wirklich schwer vor. Und dann haben die dann noch halt aus so einer Zuckerdose mit dem Löffel Zucker nachgetan. Und irgendwann habe ich mir gedacht, also ich weiß nicht, kannst du überhaupt noch umrühren? Also wird das nicht schon so eine feste Masse, wie viel Zucker da drin ist? Oder kannst du die Tasse umdrehen und es läuft gar nichts mehr raus? Also die mögen das sehr, sehr süß im Allgemeinen, glaube ich. Auch so, ja, ich glaube generell auch so Sodas, hängt natürlich auch ein bisschen vom Einkommen der Familie ab. Klar, wenn es jetzt irgendwie arme Familien sind, dann haben die jetzt üblicherweise nicht die Mittel und Möglichkeiten, was weiß ich, immer Fanta oder Cola zu kaufen und auch für die Kids. Aber generell alles, was süß ist, ist, glaube ich, geht mit steigendem Wohlstand einher, dass der Zuckerkonsum hier auch massiv steigt. Das siehst du aber auch an der Statur der Leute. Es gibt inzwischen in Kenia, wahrscheinlich auch schon viel früher so, aber man sieht es auch schon durchaus Menschen, die, würde ich jetzt mal sagen, nicht mehr gesund beleibt sind, würde ich jetzt mal so vorsichtig diplomatisch ausdrücken. Und das ist dann, glaube ich, bei denen so ein krasser Switch, ne? Weißt du, so Leute, die jetzt halt auf dem Feld arbeiten oder natürlich auch die Läufer, die sind natürlich alle total schmal, austrainiert, ausgezehrt, aber halt natürlich auch fit. Und man sieht ganz oft, komischerweise auch bei natürlich Marathonläuferinnen und Läufern, die es halt geschafft haben, die dann irgendwann ihre Karriere beenden. Schau mal David Rudisha jetzt an. Ich habe neulich zufällig ein Foto auf Twitter gesehen, ich habe fast nicht mehr wiedererkannt. Die gehen auseinander wie sonst noch was, weil kein Sport mehr und dann natürlich Geld, dass du dir alles kaufen kannst in Kenia. Und das geht sehr viel in sehr zuckerhaltige Lebensmittel auf jeden Fall.
Sag mal, nur um das nochmal zu klären, weil viele denken ja, dass die Kenianer vor den längeren Läufen morgens nichts zu sich nehmen, aber viele trinken eben diesen gesüßten Tee vorher, ne?
Ich glaube, bei den meisten ist es eine Mischung aus, es kommt auf die Einheit an. Also wenn es eine harte Einheit ist, glaube ich schon, dass die auch sehr früh morgens um 4:30 eine Kleinigkeit zu sich nehmen. Ich glaube, dann ist es tatsächlich, wie du gesagt hast, so ein süßer Tee und so ein bisschen Chapati, das ist wie so eine Art Pfannkuchen, so ist es, glaube ich, auch aus Weizen gemacht, aber irgendwie in der Pfanne noch angeröstet, zumindest die Außenseiten sind immer so ein bisschen dunkler. ja, so wie, oder, ja doch, ich glaube, wie so ein Pfannkuchen, der ein bisschen dunkler außen ist oder so, würde ich es beschreiben. Schmeckt sehr gut, wirklich lecker. Und das ist dann, glaube ich, so ein Ding, wo die halt noch schnell essen vor einer harten Einheit. Aber ich glaube, vor den meisten Einheiten, wenn es lockere Läufe sind, essen die tatsächlich nichts. Eine Mischung aus, ich glaube, Bequemlichkeit und wollen halt nicht so früh aufstehen. Ich glaube, ganz viele von den Jungs stehen halt wirklich, wenn um 6 Uhr Training ist, dann stehen die halt gefühlt um 5.30 Uhr auf. So. Und dann sind sie 5 Minuten später ja auch, oder 10 Minuten später wahrscheinlich dann da, wo sie sich abholen lassen oder sich mit den anderen treffen. Deswegen, da ist, glaube ich, ganz häufig so, dass nicht gefrühstückt wird. Heute zum Beispiel Amanal Petros, der ja noch hier ist, den habe ich heute auch beim Frühstück getroffen. Die hatten heute jetzt, glaube ich, kein Workout-Day, weil der trainiert ja hier wieder mit der Gruppe um Julian Wanders mit. Die ist auch recht groß inzwischen, auch mit hier einem sehr guten norwegischen Athleten. Ich meine diesmal nicht Sondre, sondern Serai, der auch, glaube ich, weiß nicht, wie lange er die Staatsbürgerschaft hat, aber der hat sich krass entwickelt. Den habe ich letztes Jahr hier kennengelernt. Wenn die sich für so einen 20er treffen um, naja, ja gut, 6.30 Uhr wahrscheinlich, dann ist so, wo die Sonne gerade aufgeht, dann essen die davor nichts. Und Amanal hat auch dann erst gechillt, danach gefrühstückt um, ich glaube, die waren dann irgendwann wieder um ja, 8:30, 9 zurück zum Frühstück. Das machen die tatsächlich oft nicht. Aber ja, ich gut, weiß nicht, ob da die verbinden jetzt keinen Purpose damit. Also das ist nicht so, dass die da sagen, das ist jetzt aus irgendeiner, weißt du, da haben wir schon oft drüber gesprochen, dass es ja das ist ein sehr schmaler Grad ist, nüchtern trainieren, also zwischen Sinn und Unsinn. Und ja, ich glaube, dass hier ja, ganz genau. viel aus dem Bauch raus gemacht ja, wird und jetzt Frauen, nicht, dass da irgendein Ding verbunden wird. Genau.
Ja, ja. Bevor ich euch die Studie mit dem Zucker und dem Kaffee nahebringe, weil das ist auch sehr lustig, lustig, aber es ist spannend. Schauen wir nochmal auf ein paar Rennergebnisse vom letzten Wochenende. Ja, ich habe mir vor allen Dingen den 28. Johannesbad Thermenmarathon in Bad Füssing rausgenommen. Ja, nicht nur, weil ja. Simon Boch da sehr gut gelaufen ist, 28.02, weil vor allen Dingen aber unser Highflyer ja, dort seinen Ziellauf absolviert hat. Er ist ein Läufer vom PTSV
Richtig,
Rosenheim.
Richtig, Florian Neuschwander.
Da wusste ich noch gar nicht, dass es den Verein überhaupt gibt, aber das ist natürlich, ja, sorry. Ja. Aber der Flo, der ist da seinen Zehner geballert und zwar richtig. Ja, 30:29, das ist mal ein Wort, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe das sehr interessiert verfolgt die letzten Wochen bei ihm auf Instagram. Er hat ja wirklich immer mal wieder auf dem Laufband ganz coole Einheiten gepostet. Wir hatten ja auch schon über die 60x400 gesprochen, wo er sich inspirieren lassen hat und von einem Athleten, der gerade am College ist und der ihn so ein bisschen gechallenged hat. Und ist mir schon aufgefallen, der macht relativ viel, ich sage jetzt mal, Tempoarbeit. Was, glaube ich, also er hat ja seine Saisonvorbereitung auch oder seine Saisonplanung veröffentlicht. Das heißt, natürlich ist sein Fokus spätestens im Sommer, im Frühjahr und Sommer, sind sehr längere Distanzen. Das heißt aber auch, er möchte natürlich, glaube ich, immer an den Stellen arbeiten, wo du sonst eben nicht so die Zeit für hast. Also sprich jetzt ganz zu Beginn des Jahres eben eher an den kurzen Strecken. Und ich glaube, er hat doch auch wann war das? Vor 2 Wochen, das war auch ganz interessant. Er hat gesagt, seine 1000 Meter Bestzeit früher aus der Halle oder wann er das mal gelaufen ist, in sehr jungen Jahren, das ist, glaube ich, so 2:39 gewesen. Und er wollte gucken, ob er jetzt mit, das darf ich dem Flo nicht unrecht tun, hey, wie alt ist denn der? Ist der also ein paar Jahre älter als ich?
M40.
Wirklich schon?
Oh, okay. Ja, er hat auf jeden Fall da in Bad Füssing die M40 gewonnen. Also dann wird er wohl M40 sein.
Wird es wohl passen, ja. Er wird sich wohl nicht älter gemacht haben. Und dann hat er eben auch auf dem Laufband sich so gechallenged, ob er eben schneller als die 2:39 laufen kann, was er auch geschafft hat. Und da dachte ich mir spätestens, es gibt gerade auf jeden Fall, gibt richtig Gas. Und genau, sein Ziel war ja, glaube ich, ein 30er Zeit zu laufen. Und er war am Ende gar nicht so weit weg von seiner persönlichen Bestleistung.
Ja, absolut. Ne? Da sind natürlich ein Haufen Leute aus Regensburg gelaufen. Ja, das kennst du alles, ja, die Trainingsgruppe da um Simon Boch. Und da ist mir ein Name aufgefallen, den ich tatsächlich noch nicht auf dem Schirm hatte. Ricardo Casanova. Jetzt mal davon abgesehen, dass das natürlich ein Traumname ist. Ja. kennst du den?
Den kenne ich tatsächlich. Also ich müsste jetzt gestehen, ich weiß nicht, ob ich ihn jetzt noch erkennen würde, weil ich ja seit 2019 schon nicht mehr Teil dieser Trainingsgruppe bin. Und damals war er einer von den jungen Aspiranten sozusagen, so im Nachwuchsbereich, der aber eben auch Ziele hat, sich da weiterzuentwickeln und offensichtlich ja immer noch dabei ist. Du müsstest mir jetzt helfen, was der gelaufen ist, das weiß ich tatsächlich nicht, aber ich kenne ihn und der ist auch schon echt lange im Verein, also seit der mindestens mal seit Teenageralter. Ich könnte jetzt gar nicht genau sagen, wie alt er ist. Ich würde es tippen, Anfang 20 vielleicht oder sogar noch einen Ticken jünger, aber ich glaube, der hat auch viel auch schon Offroad-Sachen gemacht, meine ich, oder Orientierungslauf, glaube ich.
Ja, also der ist 2000er Jahrgang, war glaube ich 3 Plätze hinter Flo, deshalb ist mir der Name natürlich ins Auge gesprungen. Ne, aber ja, ne, manchmal kann man sich den Namen geben oder man hat einen coolen Namen und der hat auf jeden Fall einen coolen Namen. Das ist immer klar. Ne? Ja, dann war natürlich in Boston noch großes Sportfest. Da ist Max Torwart gelaufen, der war nicht so happy. Aber da ist Lea Meyer auch gelaufen, weil das von ihrem Sponsor halt auch veranstaltet wurde. Und die ist auf jeden Fall Bestleistung über 3000 Meter in der Halle gelaufen, auch wenn sie sagt, wir wären So-So-Rennen gewesen.
Die eine sehr stressige Anreise
gehabt. Genau. Ne? Die hat aber das dann auch noch genutzt, um jetzt nachher einen Haufen Tests noch zu machen. In dem Labor da von ihrem Ausrüster von New Balance. Und dann muss man natürlich auch sehen, dass parallel Hannah Klein sehr stark gelaufen ist. Ne?
Ja.
Die ist fast 15 Sekunden schneller gelaufen. Wo war denn das? In Frankreich ist sie gelaufen, ne? Genau. Also das war schon richtig großer Sport, muss man sagen. Ja, ich sage auch noch nicht, dass ihr uns vorwirft, hey, ihr schaut nur auf die Männer. Nein, das tun wir natürlich nicht. Die Zeiten von den Frauen in Bad Füssing waren nämlich, weil da auch die gesamte Elitegarde von der LG Regensburg unterwegs war, ja. Adesalem Alemu hat gewonnen in 32,55, Spurtentscheidung gegen Miri Datke, 32,57. Und dann aber auch Dominika Meier, Linda Meier, Hanna Bruckmeier und so, die sind da auch alle gelaufen. Also da war ein bisschen Punk. Ne? Wir schauen nochmal. Verena Zerner vom SSV Ulm hat da die W40 gewonnen in 36,41. Siehst du? Könnte ich auch nicht laufen.
Ah, das ist auch noch richtig, richtig zackig. Ich sag mal so, warum Bad Füssing so beliebt ist, zumindest für damals auch für uns Regensburger, ist natürlich einerseits diese geografische Nähe. Ne? Es ist, glaube ich, nur so ungefähr eine Stunde entfernt von Regensburg. Es gibt nicht so viele Straßenoptionen, wenn man zu der Zeit einen Straßenlauf machen möchte. Und tatsächlich in Bad Füssing ist es so, du hast ein relativ breites Streckenangebot. Also es gibt einen 10-Kilometer-Lauf, einen Halbmarathon, es gibt sogar einen Marathon dort. Und gerade für, sag ich mal, die Leute, die vielleicht mit einem Auge auch nach Barcelona schielen, also Barcelona-Halbmarathon, das ist, glaube ich, in 2 Wochen, meine ich. Da ist es natürlich ein sehr gutes, ich sag jetzt mal, Unterdistanzrennen zur Vorbereitung. Ne? Wenn ihr da mal auf 10.000 Meter ein bisschen wehtust, sag ich mal, tut der Angang im Halbmarathon 1-2 Wochen später dann auch nicht ganz so weh. Ich meine auch gehört zu haben, dass Simon plant, in Barcelona zu laufen. Und ja, ich denke, da kann man schon mal sagen, man darf gespannt sein, was der da abliefern wird, weil mit einer 28.02 auf der Straße zu der Jahreszeit, das ist auf jeden Fall mal ein Wort. Der war ja auch, glaube ich, noch bis vor einer Woche, 2 Wochen, ich weiß gar nicht genau, hier noch in Kenia, hat er auch einen längeren Trainingslageraufenthalt hier. Und ich glaube, dass der wirklich, also ich glaube nicht, sondern mit der Zeit weiß ich, dass der in sehr, sehr guter Form sein dürfte und mit Sicherheit probieren wird, seine persönliche Bestleistung im Halbmarathon anzugreifen, die ja auch schon im 61er-Bereich liegt, soweit ich das mich noch richtig erinnere. Ich glaube, er ist das damals bei der, ich darf mich nicht jetzt so weit aus dem Fenster nehmen, ich dachte, Halbmarathon wäre mit einem Gedina gelaufen.
Ja, das kann sein, ja. Die korrekte Zeit von der Hannah wollte ich noch nennen. 8:36 ist sie gelaufen.
Wow, ja, und okay, das ist ein Brett.
Lea Meyer ist in der 8:52 gelaufen, das war für sie schon Bestzeit. Aber 8:36 ist natürlich wirklich ein Brett. Ne? Also da, ich muss jetzt mal überlegen, in der Halle war, glaube ich, nur Coco schneller. So war, glaube ich, also Constanze Klosterhalfen ist die als den deutschen Rekord hält, war die einzige, die jemals schneller war. In 8:32.47, das ist der deutsche Rekord von Konstanze Klosterhalfen. Und damit ist jetzt Hanna schon die zweitschnellste in der Halle in dem Ranking her. Also, nee, in der ewigen Hallenbesten ist Rang 4. So ist es, Rang 4. Ja, also, das sind schon richtig gute Zeiten. Ich habe aber gesehen, ihr seid heute Morgen auch gelaufen. Also ohne Laufen geht ja nicht, ne? Also Kenia ohne Laufen geht ja nicht, ne?
Ohne Laufen geht nicht. Also da muss man auch mal wieder ausnutzen, die wohlbekannten Laufstrecken hier zumindest ein bisschen zu erkunden, auch wenn wir natürlich, wie gesagt, sehr, sehr wenig Zeit hier leider verbringen diesmal. Aber war ganz cool. Ich konnte Felix leider nicht überreden, mit mir zu laufen. Es war ein bisschen enttäuschend. Wir haben zumindest geschafft, den Berg hier vom Carry View, den ersten Kilometer gemeinsam hochzulaufen in knapp unter 5 Minuten. Aber er hat schon gesagt, er macht nicht den Fehler, den er das letzte Mal hier gemacht hat, dass er mit mir in der ersten Woche läuft, bei ihm damals zur Anpassung an die Höhe. Sondern er hat gesagt, er läuft eine ganz gechillte Runde, 10-Kilometer-Runde und hat mich dann schon mal weitergeschickt. Ich habe es jetzt auch ganz entspannt angehen lassen. Wirklich eines der wichtigen Punkte, die es zu beachten gilt, wenn man vielleicht auch gerade das erste Mal irgendwo in der Höhe trainiert und hier, wie gesagt, 2400 Meter Höhe, das ist schon spürbar, wenn man hier auch die Treppen mal hochsteigt, das kann ich euch sagen, weil unsere Unterkunft ist hier im 2. Stock bei so einem größeren Gebäude. Wenn du da hochstapfst, relativ strammen Schrittes, dann merkst du das auf jeden Fall, wenn du oben angekommen bist. Und dementsprechend bin ich auch relativ easy gelaufen. 16 Kilometer, knapp über 1 Stunde, war glaube ich so 4,05er Schnitt. Und ja, es ist schön, es ist wirklich, das Laufen hier ist einfach schön. Die Menschen, die einem begegnen, sind immer freundlich und grüßen immer ganz nett. Und ja, ein paar Kids habe ich auch getroffen, das war wieder cool. Die flippen ja sowieso immer aus, wenn sie einen Musungu sehen. War eine schöne Runde, aber entspannt, ganz entspannt heute. Und wie gesagt, wir haben ja später auch noch einen kleinen Trip vor uns, denke ich mal, wo wir dann wieder ungefähr 24 Stunden unterwegs sein werden. Das ist ja dann auch nicht ganz zu unterschätzen, sage ich jetzt mal. Das ist übrigens ein Fehler, der jetzt auch zu vermeiden gilt. Habe ich damals auch gemacht, wo ich das erste Mal so längere Aufenthalte geplant habe in der Höhe. Und da denkt man oft, oh, man gibt viel Geld aus für so einen langen Trainingsaufenthalt. Man will das meiste rausholen aus der Zeit, die man hier verbringt und wirklich den letzten Tag noch nutzen. Und dann manchmal ballert man am letzten Tag noch irgendein hartes Programm. Das ist wirklich das Dümmste, was man machen kann, ist bis zum letzten Tag noch voll hier durchzuballern und dann sich irgendwie, keine Ahnung wie viele Stunden, 10, 12 Stunden in so einen Flieger reinzuhocken, wo ich kaum bewegen kannst, da ist auf jeden Fall garantiert, dass dich richtig beschissen fühlen wirst, wenn du zu Hause ankommst. Vor allem in Kombination mit dem Schlafmangel, oftmals ja dann auch echt ein Ding, dass du da dann unter Umständen immunsystem technisch auch echt angekratzt bist. Man kommt natürlich gerade bei so Flügen ja auch immer noch viel mit anderen Menschen logischerweise in Kontakt. Deswegen pole pole, wie die Kenianer sagen würden, also easy machen. Ja? Also wirklich so ich würde sagen 3 Tage vorher, letztes hartes Workout, dann hast du nochmal einen vollen Tag für 2 Recovery Runs und dann am Reisetag einfach auch nur was ganz Gechilltes. Und dann kann man auf Nummer sicher gehen, dass du, wenn du zu Hause ankommst, in einem Zustand bist, dass man da auch wirklich nach 1, 2 Tagen wieder vernünftig weiter trainieren kann.
Also ich habe gedacht, du machst beim Stopover noch eine kleine Einheit irgendwo. Bisschen
in Nairobi am Flughafen.
In Nairobi, Doha, ne? Ein bisschen rauf und runter rennen.
Also in Nairobi also bei Nacht wurde mir mal angeraten, besser das Flughafengelände oder das zumindest eingezäunte Flughafenareal, da gehören auch ein paar Hotels noch dazu, so von internationalen Hotelgruppen, besser nicht zu verlassen als Weißer. Wäre jetzt nicht so ratsam. Doha ist, glaube ich, safe, ja. Ich weiß nicht, gibt's da nicht sogar irgendwie, ich meine, Felix hat dir mal erzählt, dass es dort echt so eine Art Fitnessbereich oder sowas gibt, wo du theoretisch bei so einem Layover
Ich wollte es nämlich gerade sagen. Also tatsächlich gibt es das in nicht so vielen, aber in einigen wenigen, vor allem so Stopover-Geschichten. Ja. In Singapur gibt es das auch. Mhm. Ja, dass man in einem angeschlossenen Hotel, also tatsächlich auch in dem Transitbereich, also man muss nicht aus dem Transitbereich raus, dann kann man da halt für ein paar Dollar, das war aber alles, zumindest als ich da war, das ist aber auch schon länger her, kannst du da für ein paar Dollar dich ein bisschen bewegen, ja. Weil tatsächlich, ja, habe ich diese Studie euch auch schon vorgelesen? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Ja, beste Regeneration für gequälte Läuferbeine. Ja, also nicht kaltes Wasser, heißes Wasser hat einen Effekt, aber ist auch nicht das Beste, ja, sondern Viertelstunde ganz entspannt Radfahren. Ja, auf dem Heimtrailer, Viertelstunde ganz entspannt Radfahren, ja, hat den höchsten regenerativen Effekt auf die Muskulatur. Ja, also sowas kann man da machen. Und in Singapur weiß ich, da gibt es so einen kleinen Pool, wo man so ein bisschen rum kann, weil man ja, wenn man so lange sitzt, staut sich ja das Wasser in Beinen. Ne? Dann hat man ja oft so ein bisschen, also für Leute, die Stress haben mit den Sehnen, also so wie ich jetzt ja, dann sowieso ja Kompressionszocken auf langen Flügen, aber das kann man eben auch mit ein bisschen da rumplanschen, auch beheben und wenn man die Option hat in Doha, aber man muss natürlich auch Nerv haben, ne, das zu machen. Ja, weil oft ist man ja da irgendwie so mehr oder weniger zerstört und macht es dann doch nicht. Ne?
Ja, man bräuchte, glaube ich, schon irgendwie 3 Stunden, würde ich sagen, so Layover-Zeit. Ich glaube, diesmal beim Rückflug ist es ein bisschen weniger als beim Hinflug, zumindest in Doha. Ich glaube, und bei 2 Stunden, weißt du, ja, für eine kurze Session würde vielleicht gehen, ne, aber dann brauchst du immer noch ein bisschen Zeit einplanen für, meistens ist Boarding ja dann schon wieder relativ früh, gerade bei so längeren Flügen. Ich glaube, das war auch wieder ein Witz. Also ich glaube, Boarding von Doha nach Nairobi ging 1 Stunde vorher los. Geflogen sind wir dann trotzdem 10 Minuten später, weil irgendwie schon alleine der Transport der Menschen mit Bussen zum Flieger einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Und du standest dann zwar irgendwann, da hieß schon, ja, last call, alle bitte aufstehen jetzt. Du hast ja gesehen, dass die Schlange noch ewig lang war, weil es nicht geklappt hat. Aber ja, genau, also die Boarding-Zeiten muss man natürlich ein bisschen im Auge behalten. Aber ich glaube, so bei einem 3-4 Stunden Layover, wenn man sowas mal hat, ist das natürlich schon eine coole Geschichte. Also musst du jetzt natürlich kein jetzt da nicht irgendwie krass ballern, aber sich so ein bisschen bewegen, entweder auf dem Ergometer oder auf dem Laufband, ist, glaube ich, schon ganz cool. Dann vor allem auch mal die Möglichkeit zu haben, da zwischendurch zu duschen. Vielleicht, das fühlt sich auch ganz angenehm an, falls man davor schon einen langen Flug hatte.
Ja,
das ist auf jeden Fall schon eine coole Sache.
Ja, da machst du einen Trip nach Kenia und gehst einmal laufen, ey. Das ist auch cool, ne?
Das war wirklich, ja, also ich wollte gerade sagen, also Felix hat auch gesagt, wenn wir das machen, den Aufwand, den wir hier betrieben haben, also ja, jetzt können wir auch nicht mehr zurück, jetzt müssen wir die Sache weiter durchziehen, jetzt müssen wir dranbleiben. Jetzt haben wir mit so vielen Leuten gesprochen und jetzt müssen wir mal gucken, was uns noch an, wie soll ich sagen, an Unwägbarkeiten zu Hause erwartet. Ich befürchte, dass auch da unser selbst gesteckter Zeitplan zumindest gechallenged wird wahrscheinlich, weil manche Dinge nun mal auch in der deutschen Bürokratie ein bisschen länger dauern, aber wir sind nach wie vor optimistisch, dass wir in absehbarer Zeit das Ganze auch in ganz offizielle Art und Weise publik machen können. Und dann sind wir mal gespannt, wie es so laufen wird. Ja, das ist, ich glaube, die Idee dahinter, nein, gut, man würde es nicht machen, wenn man selber von seiner eigenen Idee nicht überzeugt wäre, aber ich glaube, das, was wir da jetzt auch alles in Vorarbeit reingesteckt haben, wäre schon eine coole Sache, wenn es klappt. Das müssen wir mal gucken, dass wir die nächsten Steps da auf den Weg bringen und erstmal schauen, dass wir wieder vernünftig nach Hause kommen. Deshalb, genau. Ich würde sagen, wir wechseln auf jeden Fall noch zu der Studie oder kommen auf die Studie zu sprechen, die du noch vorbereitet hast, weil das wisst ihr jetzt nicht, ich weiß gar nicht, ob ich es vorher gesagt habe, aber tatsächlich in 10, 15 Minuten muss ich mal gucken, dass ich noch meine Tasche wieder packe, weil dann schon hier das Auto aufkreuzen wird, das uns zum Flughafen bringt.
Also über die Effekte von Kaffee ist ja schon sehr viel gesprochen worden, sehr viel geforscht worden und sehr, sehr wilde und sehr unterschiedliche Ergebnisse. Ja? Also lasst es, trinkt nur Tee. Mehr Kaffee, es bringt positive Effekte fürs Ausdauertraining und so weiter und so weiter. Da gibt es alle möglichen Dinge. Hier in dieser Studie, und da ist das eine sehr, sehr große Studie, die in Großbritannien gemacht worden ist, unterstützt von der Harvard Medical School in Boston, das völlig überraschend nicht in Großbritannien ist, aber die Studie ist in Großbritannien gemacht worden und da sind über 250.000 Menschen an dieser Studie beteiligt worden. Erstmal um eine Grundbasis zu identifizieren, die sich überhaupt als Kaffeetrinker und als Nicht-Kaffeetrinker eignet. Und die Leute sind dann halt auch sehr lange beobachtet worden. Und es ging darum herauszufinden, welchen Effekt Kaffee schwarz, also jetzt erstmal ohne Süßung, mit Zucker gesüßt oder mit künstlichen Süßstoffen gesüßt hat. Und zwar auf die Sterblichkeit. Und das ist jetzt erstmal, da wird's schon richtig spannend. Ja?
Mhm.
Und dafür braucht man natürlich tatsächlich sehr große Gruppen, um andere Effekte, also schlechte Ernährung, Bewegungsmangel etc. pp. Auszuschließen, braucht man halt sehr große Menschensammlungen, um eben entsprechend Aussagen tätigen zu können. Und das Ergebnis ist eine U-Kurve. Und zwar die Leute, die Kaffee trinken, sind weniger in den sterblichen Gruppen als die keinen Kaffee trinken. Was schon mal spannend ist.
Das ist interessant.
Was schon mal spannend ist. Ja. Und was daran noch mehr überrascht hat, war, dass derselbe Effekt, also der Erhöhung der Überlebenschancen entsteht, wenn man Kaffee mit Zucker süßt. Hm. Das ist auch spannend, ne? So, das heißt, das ist, das U ist Kaffee trinken und Kaffee mit Zucker trinken. Und zwar, ne, wie immer, die Menge macht das Gift. Eine mittlere Kaffeekonsumierung von 2 bis 4 Tassen am Tag. Wenn man jetzt nicht Zucker nimmt, sondern künstlichen Süßstoff nimmt, dann ist man wieder in der erhöhten Sterblichkeit derjenigen, die keinen Kaffee trinken. Das ist auch spannend, ne?
Das,
allerdings, und ja, da machen die Forscher oder die das ausgewertet haben, das ist eine internationale Gruppe, da sind halt auch noch Forscher von der Universität in Navarra in Pamplona in Spanien beteiligt. Die machen da noch eine Einschränkung, weil nicht ausreichend geklärt ist, ob die Gruppe, die künstliche Süßstoffe verwendet, nicht auch andere Probleme in Form von zu viel essen, zu schlecht essen, sowieso schon Adipositas, ja, also warum nehmen die Süßstoff? Ja, das ist nicht ausreichend geklärt, deshalb ist da so ein Fragezeichen dran. Der Effekt aber, der entsteht, also eine erhöhte Sterblichkeit in Relation zu der Gruppe, die Kaffee trinkt, in einem mittleren Umfang, 2 bis 4 Tassen, habe ich gesagt. Und denen, die das mit Zucker süßen, der ist allerdings da. Ja, und das, also ich fand das extrem spannend. Ja. Übrigens, auch Caramel Macchiato zählt zu der Abteilung mit dem Süßstoff. Ja, das war so eine Geschichte, die dann so natürlich in Boston, ja, mit das ist ja in Deutschland auch
in den USA gibt es da wirklich alle möglichen Auswüchse an Kaffeegetränken, ja, absurd, ja, von ja großen Kaffeeketten, nenne ich es jetzt mal, ohne dass wir Namen nennen wollen, wo du dir teilweise auch denkst,
ja.
Wie kommt man auf sowas?
Genauso ist das hier auch genauso ist das hier auch beschrieben, ja. Popular US Coffee Chain. Ja.
Alle wissen, was gemeint ist, aber man muss es nicht ausdrücken. Ja. Also das mit dem Kaffee ist wirklich interessant. Ich habe das jetzt nicht auf so einer studienbasierten Basis gewusst, also beziehungsweise ich habe schon mal von einer Studie gelesen, aber das liegt einige Jahre zurück, dass das durchaus für die Herzgesundheit ganz gut sein soll, also das, weil es halt einfach den Stoffwechsel ja anregt, das Herz ja dann auch schneller pumpt sozusagen und also gefordert wird. Klar, das haben wir alle natürlich auch durch das Sporttreiben. Aber wie du gesagt hast, in einem moderaten Maß, 2 bis 4 Tassen, das ist, glaube ich, kann man, glaube ich, auf jeden Fall als moderat bezeichnen. Das ist üblicherweise auch das, was ich trinke, vielleicht 2 bis 3 am Tag. Und man darf nicht vergessen, Kaffee ist immerhin mal noch ein Naturprodukt. Ja? Also es ist natürlich etwas komplett anderes, wenn du dir irgendwie andere koffeinhaltigen Lebensmittel reinhaust, wie irgendwelche Limonaden, irgendwelche Energy Drinks und sowas, da würde ich sagen, das ist alles natürlich sicherlich nicht so gesund, weil da schon noch eine Menge Chemie mit im Spiel ist, aber Kaffee ist ja erstmal eine Pflanze, genauso wie gibt auch verschiedenste natürlich Teepflanzen, die durchaus Koffein enthalten, die aber auch als gesund zu bezeichnen sind, schwarzer Tee, grüner Tee, und das glaube ich schon auch, dass das gesund ist. Überrascht hat mich wirklich, dass es auch in der Kombination mit Zucker gilt, weil ansonsten ja Zucker überwiegend jetzt nicht als wahnsinnig positiv in der Wissenschaft oder selten positiv irgendwo beschrieben wird. Aber das ist auf jeden Fall interessant, ja. Vor allem die Stichprobe ist ja Hammer. Also was, 250.000, hast du gesagt, Probanden, ja, waren da drin.
250.000 Menschen, ja. Das ist ja so, um wirklich Aussagen da treffen zu können, musst du halt wirklich viele Menschen nehmen, ja, weil die Lebensentwürfe und vor allen Dingen natürlich die Ess- und Trinkentwürfe sind halt so unterschiedlich, dass du ja andere Effekte ausschließen musst. Sonst hast du ja keine Aussage mehr, ja. Soll ich dir jetzt noch eine Anschlussstudie? Das ist eine Studie aus dem Mai letzten Jahres, ja. Und eine Anschlussstudie stammt von der Universität aus Tromsø mhm. in Norwegen. Mhm, da geht es um den Unterschied zwischen gepresstem Kaffee, also, ne, nehmen wir mal jetzt Espresso und Filterkaffee. Und Espresso-Kaffee hat nach deren Studie eine Erhöhung des Cholesterolspiegels zur Folge, was kein guter Wert ist. Ja? Mhm. Und die empfehlen, mehr Filterkaffee zu trinken.
Okay. Das ist interessant, weil ich habe einen sehr hohen tatsächlich Espresso-Konsum, würde ich jetzt mal eher sagen, ja.
Ja, also da, klar, die sagen auch, man kann jetzt allein von dem Wert des Cholesterols, das ist das, was sie gemessen haben, nicht die 1:1 Schlussfolgerung ziehen auf erhöhte Gefahr von zum Beispiel Schlaganfall oder Herzinfarktrisiko. Ja, aber einfach die Ergebnislage, dass es halt einen erhöhten Cholesterolspiegel aufgrund von Espresso-Kaffee oder ähnlich hergestellten Kaffee gibt, ist halt da. Besser Filterkaffee. Es ist schon crazy. Was, wenn man so ein bisschen dann da so ein bisschen rumliest, was dann da so für Sachen rauskommen, ja, und gerade Kaffee und Sport, da gibt es ja so viele Verbindungen und also am Ende denke ich halt auch oft immer, hey, wir müssen uns einfach wohlfühlen dabei, ne?
Richtig, ja. Oftmals gibt der Körper ja auch schon gewisse Signale, was einem gut tut, was einem nicht so gut tut.
Und mit künstlichen Süßstoffen hatte ich schon immer Probleme. Ich fand, das schmeckt auch einfach irgendwie komisch.
Ich weiß gar nicht, ob ich das in meinem Leben schon mal, doch probiert werde ich schon mal haben, aber ich habe zu Hause noch nie selbst irgendwelchen Süßstoff gesessen.
Das vielleicht nicht, aber bestimmt in welchen Lebensmitteln, wo
du gar nicht... Ach so, gut, das lässt sich in Teilen... Also nicht vermeiden, die Lebensmittel lassen sich schon vermeiden, aber du hast vollkommen recht, es gibt natürlich genügend Lebensmittel, die künstliche Süßstoffe etc. enthalten. Weißt du, was auch so ein Klassiker ist? Großeltern. Ich fand, Großeltern hatten oftmals so einen Süßstoff, wie nennt man denn das? So ein Ding, wo du drauf drückst, wo so ein Süßstoffteil rausfällt. Daran erinnere ich mich noch, dass das immer auch neben dem dem Zucker auf dem Tisch stand, aber das hat
also mich... Also zusätzlich zum Zucker noch in den Kaffee also, reinkam.
Nein, als Auswahlmöglichkeiten für zum Beispiel, wenn Gäste für Kaffee und Kuchen kamen, aber da habe ich mir auch immer gedacht, warum? Warum nicht einfach dann den, wenn du irgendwas süßen möchtest, warum nimmt man nicht einfach den Zucker? Aber ja.
Also meine Empfehlung für vernünftigen Zuckerkonsum kennt ihr ja, ne?
Kuchen.
Ja, natürlich. Ne? A Kuchen a day keeps the trouble away. Oder so ähnlich, ne? Ja, ihr Lieben, es ist ein Quickie, weil wir haben euch die Umstände geschildert. Ja, Felix und Philipp machen jetzt wieder sich auf den Weg. Ihr habt doch hoffentlich nur einen kleinen Koffer oder nur einen Rucksack dabei, oder?
Nee, tatsächlich haben wir den normal großen Koffer dabei, der natürlich nicht voll ist, aber wir hatten jetzt überlegt, nehmen wir da jetzt nur irgendwie so einen kleinen Koffer mit, dann haben wir da gesagt, nee, komm, Laufschuhe nehmen wir auch noch mit und dann ist es ja hier so, es ist recht heiß, es schadet auch nicht, wenn man ein paar mehr Wechsel-T-Shirts dabei hat, von dem wir tatsächlich doch leider auch auf einen großen Koffer zurückgegriffen, den man zwar eigentlich gefühlt nicht wiegen muss, weil jedes Mal, wenn du es aufs Band tippst, denken schon die Damen und Herren, die da dann verantwortlich sind, den Aufkleber anzubringen, warum man überhaupt diesen Koffer verwendet, wenn er so leicht ist. Aber ja, es gibt ein paar sperrigere Sachen, die jetzt da vielleicht besser in so einem größeren Koffer aufgehoben sind. Und ja, mal gucken. Heute haben wir noch gehört, Johannes Mottmann, der tatsächlich, den habe ich ganz knapp verpasst, mein Teamkollegen, der auch bis Dienstag hier in Kenia war und ich ja quasi dann erst am Donnerstag zumindest hier in Italien angekommen bin. Der ist jetzt schon auf dem Weg nach Sevilla. Der läuft auch in Sevilla den Marathon, aber leider auf dem Rückweg Koffer weg. So, also ich weiß nicht genau, wie er gepackt hat. Ich hoffe mal, dass er jetzt so für den Endspurt Richtung Sevilla-Marathon, klar, da brauchst du natürlich jetzt auch, das meiste Training ist gemacht, aber trotzdem blöd, wenn du jetzt keine Laufsachen da hast. Ich weiß nicht, wie er gepackt hat, ob er noch auf was zurückgreifen kann, aber da hättest du jetzt halt auch nicht so viel Bock, irgendwie eine Woche auf deine Sachen zu warten.
Und ist straight nach Sevilla, also nicht genau. Nach Hause erst?
Genau, ich glaube einfach auch wegen Klima auch so ein bisschen schon, weißt du, dass du dann halt die letzten Sachen da in einem entspannteren Klima noch machen kannst.
Vor allem dann aus Kenia ein paar Wochen, dann zurück nach Deutschland bei irgendwie Minustemperaturen oder so, oder da holt sie natürlich dann ganz schnell noch die Erkältung, die nicht.
Ja, genau, deswegen dem drücke ich auf jeden Fall die Daumen, dass sich das hoffentlich noch zeitnah wirklich regeln lässt, weil sowas brauchst du jetzt auch nicht mehr vorher, so unnötigen Stress und das belastet einen ja dann trotzdem, weil da ist bestimmt noch ein ganzes Wettkampfzeug drin und
Ja, klar. Ja, Mann, dann wünsche ich euch eine Top-Rückreise. Ja, wir sind gespannt auf die Projektschilderungen, wenn ihr die Tiefen des Behörden- und Paragraphendschungels durchkämmt habt, ja, ja, der schwieriger zu durchkämmen ist als die Steppe in Kenia.
Ja, mit Sicherheit, das ist wichtig.
Was machst du nach so einem Flug? Gehst schon laufen, aber dann auch easy, ne? Weil das ist ja dasselbe dann nochmal, ne?
Ja, genau. Also ich glaube, ich bin jetzt gar nicht ganz sicher. Ich glaube, wir landen Freitag irgendwie um 13 Uhr noch was in München. Dann bin ich vielleicht so zwischen, wenn es gut läuft, bis zwischen 3 und 4 zu Hause. Und ich glaube, ich muss gestehen, ich habe gar nicht ins Handy geschaut, wie das Wetter zu Hause ist. Entweder eine kleine Runde draußen oder tatsächlich aufs Laufband einfach, um einfach so ein bisschen Shakeout-mäßig noch die Beine zu bewegen, damit man am nächsten Tag nicht komplett so steif einfach ist.
Ja, also Rhein-Main ist natürlich im Moment fantastic blue sky. Mm. Kalt nachts, ne? -. Ja, bei euch war, glaube ich, -12 heute Nacht.
What?
Also richtig kalt. Ja, ja. Aber am Wochenende soll es ein bisschen bewölkt sein, aber trocken. Und dann Anfang der Woche wieder Sunshine.
Oh. Ja,
also eigentlich perfekt zum Laufen.
Das
aber
klingt
auch zum Radfahren.
Klingt nicht verkehrt.
Auf jeden Fall zum draußen sein.
Ja, ich muss jetzt tatsächlich, bevor wir jetzt fahren, zumindest mal noch die Jeans irgendwie in meinen Rucksack packen, weil natürlich hier bei knapp 30 Grad sitze ich hier gerade in T-Shirt und kurze Hose. Nur in München aussteige hier mit kurzer Hose, das will ich auch nicht machen. Von dem her, genau, da muss ich mir auf jeden Fall
Das kommt aber ganz gut, wenn man dann erstmal bis zum Parkplatz die kurze Hose auf jeden Fall anlässt.
Ja, das könnte man natürlich auch noch bringen. Ja. Sonst hätte ich gesagt, vielleicht in Doha nochmal umziehen oder so, aber.
Aber durch den Kurzaufenthalt habt ihr ja immer noch diese Winterkalkleisten, ne? Das ist dann, also.
Ja, man kann jetzt nicht angeben, so dass man wahnsinnig braun geworden ist oder so. Also nee, das ist auf jeden Fall nicht machbar. Dafür müsste man schon wirklich eine längere Zeit hier sein, aber das ist diesmal zumindest leider nicht drin. Ja, Ralf, was ist bei dir noch, vielleicht abschließend, was steht bei dir an Wochenende? Also ich meine, arbeiten mit Sicherheit, aber ich habe ja gehört, Laufen geht wieder, das ist ja alles super.
Ja, ich bin dann natürlich vorgestern mal wieder so ein bisschen schneller gelaufen, hatte ich wieder eine kleine Reaktion, aber auf der anderen Sehne, aber ist egal, ist schon jetzt viel, 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 viel besser. Ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich sogar zweimal laufen noch am Wochenende und wahrscheinlich in Düsseldorf, seht ihr, das ist halt dieses Unstete, ne, dieses Vagabundenleben, ja, weil meine kleine Tochter Wettkampf hat in Düsseldorf.
Ah, cool.
Und das ist ja dann eine Halle in Düsseldorf, also das ist direkt neben dem Fußballstadion. Und da kann man eigentlich auch sehr schön laufen. Also da kannst du eigentlich direkt an den Rhein runter und dann ein bisschen am Rhein rauf und runter. Das ist sehr schön da. Also vor allen Dingen bei Sonne ist das toll. Ja. Deshalb, das habe ich mir jetzt mal so vorgenommen, das werde ich schon wohl machen. Ich wink auch allen.
Stark.
Ja, in dem Sinne nochmal, ne, safe trip und euch, ihr Lieben, auch
danke.
Entspanntes Wochenende. Nutzt das Wetter, wie auch immer. Es kann auch, glaube ich, in den Mittelgebirgen ganz geil sein, weil da ist ja überall Schnee gefallen. Und wenn das dann noch so ein bisschen kalt ist, kann das natürlich auch mit ein bisschen Licht und Luft und Leben sehr cool sein. Und dann hören wir uns nächste Woche dann wieder ein bisschen länger, versprochen.
Ein bisschen länger, mit mehr Zeit und wahrscheinlich besserer Internetverbindung, wo wir uns tatsächlich auch wieder sehen können. Aber auch natürlich von mir, liebe Grüße noch aus Kenia. Macht euch ein schönes Wochenende, geht raus, geht laufen und genießt das Leben.